WDR 3 Forum.
Zum kulturpolitischen Forum auf WDR 3 begrüße ich sehr herzlich die Gäste auf dem Podium unter dem Thema die Bedeutung der Sinneskompetenz hören, überschätzt, unterschätzt, Fragezeichen. Diesmal aus dem Praktikasaal der Robert-Schumann-Hochschule zu Düsseldorf. Am Mikrofon ist Michael Köhler. Und wir haben ein großes Podium, darum will ich es ganz rasch vorstellen. Bei uns ist Mechthild Appelhoff von der Landesanstalt für Medien. Sie ist dort Abteilungsleiterin und verantwortlich für dieses Projekt. Neben ihr sitzt Dr. Ulrich Heinemann. Er ist Abteilungsleiter im Ministerium für Schule und Weiterbildung. Bei uns ist Lothar Sand. Er ist verantwortlich beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels für ein Projekt Ohr liest mit. Matthias Pannes vom Verband der Musikschulen ist bei uns, Professor Karl Karst, Vorstand der Initiative Hören, und Christoph Schäfer von der Stiftung Lesen aus Mainz. Weil die Ohren angewachsen sind, darf man sie ruhig auch schon mal hängen lassen. Als Einfallstor für Lärm und Stille, für Befehle und für Schmeicheleien sind sie gleichermaßen zugänglich, das kennen wir. Sie sind quasi immer auf Empfang. Lässt sich das Hören lernen? Lässt es sich verbessern? Warum sollen wir das überhaupt tun? Die erste Frage vielleicht an Frau Appelhoff bei der Landesanstalt für Medien. Warum ist dies ein Projekt, das Sie gerne gefördert haben und mit viel Enthusiasmus?
Wir haben das Projekt gerne gefördert, weil das Projekt gezielt die Hörkompetenz von Kindern fördern möchte. Hörkompetenz ist ein ganz zentraler Baustein von Medienkompetenz. Denn wenn Sie sich einmal überlegen, wir können mediale Produkte, mediale Botschaften nur durch das Hören entsprechend entschlüsseln. Wir können medial über Medien nur kommunizieren, auch über das Hören. Insofern ist das Hören ein zentraler Baustein der Medienkompetenz. Die LFM hat über das Gesetz den Auftrag, die Medienkompetenz im Land Nordrhein-Westfalen zu fördern. Insofern haben wir dieses Projekt gerne gefördert und gestützt.
Das ist quasi ein Herzstück Ihrer Arbeit, unter der Sie auch angetreten sind. Das gehört zu Ihren Aufgaben.
Das gehört zu unseren Aufgaben. Es ist von wesentlicher Bedeutung für uns, Medienkompetenz zu fördern. Wir tun das nicht nur mit Blick auf die Medienkompetenz von Kindern, sondern auch mit Blick auf die Medienkompetenz von Erwachsenen. Und ich denke, auch Erwachsene werden mit dieser Hörspielwerkstatt Auditorix ein bisschen mehr hören lernen. Das ist zumindest die Erfahrung, die wir gemacht haben, als wir die Produktion des Projektes begleitet haben. Und um ein Beispiel vielleicht zu nutzen, wenn man sich überlegt, dass heute jeder Politiker lernt, wenn er eine Rede hält, sie so zu halten, dass die Botschaft nicht nur im Kopf, sondern auch im Bauch ankommt. Sie können das an den Parteitagen der Demokraten und der Republikaner, finde ich, in Amerika sehr gut nachvollziehen. Dann ist es auch von entscheidender Bedeutung, dass diejenigen, die diese Botschaft hören, in der Lage sind, nicht nur die verbale Botschaft zu entschlüsseln, sondern auch die Botschaft zu entschlüsseln, die im Bauch ankommen soll. Und das ist dann die Dimension, warum fördern wir Medienkompetenz, nicht nur unter den Bildungsgesichtspunkten, das wird heute sicherlich ein zentrales Thema sein, sondern auch mit Blick auf Medienreflexion, mit Blick auf Demokratiekompetenz.
Professor Karl Karst, Frau Appelhoff hat schon wichtige Stichpunkte genannt. Sie sind Vorstand der Initiative Hören und Programmchef von Kulturradio WDR 3. Lässt sich Hören lernen? Tue ich das nicht ohnehin automatisch und selbstverständlich?
Es gehört natürlich zu den ersten Fragen, die man gestellt bekommt, wenn man eine Hörwerkstatt oder Hörspielwerkstatt oder auch eine Schule des Hörens ins Leben ruft. Wieso müssen wir das lernen? Wir alle haben die physische Fähigkeit mitbekommen, sofern wir keinen Schaden haben. Auch das gilt es zum Beispiel sehr früh zu prüfen, zu perzipieren. Das heißt also, Dinge hineinzulassen in uns. Das Verstehen, das Umgehen mit diesen Dingen ist eine ganz andere Frage. Und auch die Frage, die Frau Appelhoff gerade erwähnt hat, das Nutzen des Organs Stimme in Verbindung mit dem Hören, das ist ein Zusammenhang, den wir nirgends bislang in der Schule, zumindest in unserer Unterrichtszeit, vermittelt bekommen haben, aufzustehen, zu sprechen, aufzustehen und zuzuhören. Das Lernen, das Lesen, das Schreiben, das Rechnen, no problem. Das haben wir alle total schnell gelernt. Aber dass man auch mit dem Zuhören eine mediale Kompetenz entwickeln muss, mit dem Sprechen etwas vermitteln kann in die Ohren des anderen hinein und damit in den Verstand und in das Herz, das hat uns keiner beigebracht. Das sind fundamentale Fähigkeiten. Die Basis zum Beispiel auch für das Lesen, darauf werden wir sicher gleich kommen, ist das Hörverstehen zunächst im Kindesalter. die Bedeutung der akustischen Wahrnehmung in der Umwelt, die Bedeutung der akustischen Wahrnehmung für die Emotionsentwicklung. Wenn Sie die Filmindustrie, springen wir jetzt einfach so ein paar Bereiche durch, die Filmindustrie anschauen, wenn Sie heute ins Kino gehen und diese Kinoräume vergleichen mit den Kinoräumen vor 15 Jahren, dann wissen Sie, was Hören macht. Diese Kinoräume sind Hörräume. Das sind Multifunctional Dolby Digital Surround Sound und Pipapo Räume. Sie haben in erster Linie ein akustisches Erlebnis und es gibt Filme, wie zum Beispiel den Film Shortcuts von Robert Altman. Wenn Sie den mal genau von Anfang an sehen, dann merken Sie, dass Sie ihn am Anfang nur hören. Dieser Film beginnt, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen das in Erinnerung hat hier, mit einem Hubschraubergeräusch, das von hinten, also in den groß ausgestatteten Soundkinos, von hinten über die Köpfe der Zuschauer links und rechts in die Leinwand gelangt. Die Leinwand ist schwarz. Es geht. Was macht das? Es macht Angst. Das heißt, wir haben eine unglaublich tieffrequente Vibration im Raum und diese Vibration tut etwas und das ist genau, was der Regisseur will, uns nämlich in eine gewisse Situation zu versetzen. Das macht der Sound viel mehr als das Bild. Ich könnte jetzt unschwer 30 Minuten fortsetzen und weitere Beispiele nehmen. Der Bereich des Hörens ist fundamental bedeutsam für Lebens-, Medien- und Demokratiekompetenz in jeder Hinsicht. Aber es ist gesellschaftlich überhaupt noch nicht en vogue, in dieser Weise das wahrzunehmen und auch gesetzlich umzusetzen.
Ich frage mal in die Runde und gucke dabei besonders Lothar Sand an vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der dort auch mit Lesehörförderung tätig ist. Eine Sinnesschulung für das Sehen gibt es in Ansätzen. Es gibt viele Ausstellungen, die sagen, wie lügt man mit Bildern und Ähnliches. Das ist irgendwie viel verbreiteter. Aber eine Sinnesschulung für das Hören gibt es nach meiner Wahrnehmung in diesem Umfang noch nicht. Ist das richtig? Stimmen Sie zu oder würden Sie sagen, es ist anders? Wie sieht's aus?
Naja, wir sind ja hier nicht zuletzt deshalb zusammengekommen. Und wenn man die Ohren aufmacht und die Augen öffnet, dann sieht man ja, dass es das, was wir als Hörboom auch im wirtschaftlichen Verzeichnen eine ganze Reihe von zunehmender Wahrnehmung der Tendenzen gibt, die sich, glaube ich, auch, das ist deutlich geworden, schon länger um dieses Thema verdient machen und bemühen. Insofern gilt es jetzt einfach auch in einer größeren Bewegung, das mal zusammenzuführen. Und was den Börsenverein betrifft, also der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, wissen Sie, ist ja sozusagen der Berufsverband der Verleger und Buchhändler in Deutschland, insofern mit dem Thema in vielerlei Hinsicht verknüpft. Unsere Mitglieder sind Produzenten von Audioformaten, sie handeln mit diesen. Hörbücher sind ein auf einem moderaten Niveau immer noch stark ansteigendes Segment, was die Verkäufe betrifft. Wir diskutieren auch über Qualität. Deutscher Hörbuchpreis, an dem der WDR, der Börsenverein beteiligt sind, ist ein Stichwort gewesen, das heute schon gefallen ist. Und natürlich spielt es eine große Rolle, da wo wir an der jungen Zielgruppe ansetzen, also in dem Bereich, für den ich verantwortlich bin, sagen wir, das heißt zwar Leseförderung, wir verstehen es aber als sich ergänzende Bereiche. Lesen und Hören, Vorlesen und Zuhören gehören zusammen und bilden eine Einheit, die sich nicht trennen lässt und die keinesfalls in Konkurrenz zueinander zu sehen ist. Das ist eine wichtige Botschaft, die auch in der Kommunikation mit Lehrern nicht oft genug gesagt werden kann. Da sind wir, glaube ich, eine Stimme im Konzert von vielen wichtigen.
Ich gebe die Frage weiter, Dr. Ulrich Heinemann vom Ministerium für Schule und Weiterbildung. Nach dem, was Sie bisher gehört haben, Schule fürs Sehen, Sie sind selber dort initiativ gewesen. Ich habe diese Frage mit Absicht gestellt. Gibt es nicht nur in Ansätzen, sondern vielleicht sogar schon etwas entfalteter? Ich sehe das für den Bereich Hören noch nicht. Ist da Änderungsbedarf, Korrekturbedarf oder würden Sie sagen, nee, erstmal reicht das?
Ich habe jetzt ganz fasziniert zugehört. Und ich glaube, da ist natürlich Änderungsbedarf und da ist auch Überarbeitungsbedarf. Ich denke, dass gerade für die Schule Dinge, die wie eine Selbstverständlichkeit, die uns wie eine Selbstverständlichkeit erscheinen, wie das Hören, einfach mal diskutiert werden müssen. Und insofern bin ich froh und glücklich, dass es diese Tagung heute gibt, dass es diese Diskussion gibt und dass es so viele Lehrerinnen und Lehrer gibt, die jetzt hier auch sehen und vor allem zuhören. Ich glaube, dass das Thema Hören lernen, Hören Qualität Hören lernen für Lehrerinnen und Lehrer wichtig ist, für sie selber, für ihre Berufsausübung. Aber ich glaube auch, dass das Thema Hören für den Unterricht, für den Umgang mit Schülerinnen und Schülern sozusagen immer wichtiger wird. Und ich würde mir wünschen, dass im Rahmen der Medienkompetenz es unsere Schulen nicht nur zu Schulen des Sehens, sondern auch zu Schulen des Hörens werden würden. Natürlich auch, wenn man so will, zu Schulen der fachlichen Ausbildung.
Sie haben Gestaltungsmöglichkeit und könnten das quasi in die Hand nehmen, weil hier jede Menge Fachkompetenz und Unterstützung da ist. In einem Vorgespräch haben Sie mir gesagt, das ist schön, das ist auch legitim, aber da gibt es viele, viele andere gesellschaftliche Gruppen, die auch legitime Anliegen haben. Also das jetzt mal ebenso in die Curricula zu schreiben, so einfach geht es dann auch nicht, oder?
Wir haben es ja durchaus, das ist heute auch angesprochen worden, in den Standards der Kultusministerkonferenz, wir haben es in den Richtlinien, da ist das Thema Hören sozusagen auch nochmal verstärkt worden, das Thema Lesen natürlich sozusagen auch nochmal verstärkt worden. Aber es ist richtig, wir müssen anfangen mit den Gruppen und mit den Personen sozusagen, dies in der richtigen Weise in die Schule zu bekommen. Sie haben gerade etwas angesprochen, was sozusagen richtig ist. Es kommen Personen, es kommen Gruppen mit berechtigten Anliegen. Es kommen die Leute, die Verkehrserziehung machen, es kommen die Leute, die Ernährungserziehung machen, es kommen die Leute, die Werteerziehung machen. Alle sagen, das müssen aber die Lehrer schon in der Ausbildung lernen. Hier kommt es darauf an, wenn man so will, ein Gleichmaß zu finden, ohne dass der einzelne Aspekt untergeht.
Ich glaube, es ist ein wichtiger Hinweis, der doch noch ein ganzes Stück Arbeit erfordert, Karl Karst und Christoph Schäfer, an Sie auch die Frage, was wäre so Ihr Wunsch, den Sie an so Abteilungsleiter in den Schulministerien richten könnten? Jetzt haben Sie mal gerade einen hier, missbrauchen Sie doch mal die Situation. Wenn Sie sich was wünschen dürften, was wäre das? Stichwort Leseförderung, Hörförderung.
Ja, diesen Schritt einfach auch weiterzugehen. Also man muss wirklich sagen, seit PISA gibt es, es gibt ja eine Aufbruchbewegung. Sie ist vielleicht nicht ganz so schnell, wie der mediale Aufschrei einfach damals war. Sie verläuft auch in nicht immer ganz geradlinigen Richtungen. Aber man muss sagen, wir sind sehr froh darüber, dass das Bewusstsein für das, was Lesen eben über das Wahrnehmen von Büchern eben hinaus bedeutet, dass Lesen einfach eine Basiskompetenz ist, auch für den vernünftigen Umgang eben mit den elektronischen Medien, dass dieses vielbeschworene lebenslange Lernen, und das ist ja auch das große Verdienst auch der PISA-Studie, dass Lesen eben auch auf diese Ebene gehoben wurde, dass gesagt wurde, was brauchen 15-Jährige, wenn sie jetzt die nächsten 60 Jahre sich durchs Leben schlagen sollen? Ja, sie müssen rechnen können, sie brauchen naturwissenschaftliche Grundkenntnisse und sie müssen lesen können. Und wenn man es wirklich auf diese Stufe hebt, dann kann man eben auch wirklich institutionell ansetzen, dann kann und muss man eben auch wirklich Geld in die Hand nehmen, um über Einzelprojekte hinaus wirklich landesweit, bundesweit eine Kultur des Lesens und eine Kultur auch des Hörens zu fördern.
Matthias Pannes, Sie sind dem Hören auf besondere Weise verpflichtet, nämlich als Vertreter des Verbands der Musikschulen haben Sie natürlich Interesse daran, dass Kindern und Jugendlichen Musikinstrumente zur Verfügung gestellt werden, dass Musikunterricht überhaupt einen Platz hat im Leben, da wo teilweise klassische, traditionelle Familienverbände, bürgerliche Haushalte zumindest in Erosion begriffen sind oder nicht mehr das sind, was sie vielleicht früher mal waren, so mit die Mutter spielt Klavier und singt auch noch vor oder sowas. Das gibt auch einen Retro-Trend, das sicherlich auch. Wenn Sie sich was wünschen dürften, was wäre das im Hinblick auf Lese- und Hörförderung?
Dass Hören und Musik miteinander zu tun haben, das ist seit Beginn, dass es die Musik gibt, der Fall. Und was ich mir wünschen würde, kann ich eigentlich ganz konkret beantworten. Das hat gar nicht mit dem schulischen Bereich zu tun oder mit dem Alter, wo das Lesen anfängt, sondern viel früher im Kindertagesstättenbereich, in Eltern-Kind-Gruppen, dass dort das Hören, das Weltwahrnehmen durch unser Sinnesorgan, was uns als erstes in der Menschwerdung begleitet und als letztes verlässt, dass da das Hören viel ausgeprägter zum Zuge kommt und dass dort in den Kindertagesstätten durch geeignete Ausbildung und Fortbildung und durch Zusammenarbeitsformen sicherlich viel früher eine Sensibilität erreicht wird für Kinder, in sich hineinzuhorchen, in die Welt hineinzuhorchen und die Welt letztendlich durchs Hören strukturieren zu lernen.
Sie sagen es, es klingt so sonntäglich, aber es ist so wahr. Das ist eine Form der Weltbegegnung. Also es ist ein Modus der Gegenübertretung von Welt. Professor Kast, Frau Appelhoff, an Sie die Frage. Nur mal so ganz kurz, wenn ich so einen ganz gewöhnlichen Haushalt mir mal vorstelle, da gibt es also CD-Player, Video, DVD, Laptop, Handheld, PC, Gameboys, Nintendos, iPods, iPhones, Handys, Decktelefone, Flachbildschirme etc. Also wir könnten jetzt lange weitermachen. Das ist ja auch sehr hip. Wer sowas hat, gilt als toller Typ. Professor Kast, was bedeutet das eigentlich so für unsere Sinne? Man kann ja ganz schnell viel wissen, ohne Frage. Man kann natürlich auch ganz schnell viel vergessen, der Grad der Zerstreuung ist sehr hoch. Was kann eine Hörspielwerkstatt, die Lesekompetenz fördern, daran ändern und in einem guten Sinne vielleicht bessern?
Also es ist eine ganz wichtige Aufgabe, ich denke mal, jeder Schulung und jeder Medienkompetenzschulung, dafür zu sorgen, dass Qualitätskriterien, und das bedeutet immer Unterscheidungskriterien, entstehen. Wenn ich unterscheiden kann, was ja im ganz simplen Sinne für mich gut ist, dann ist alles getan. Dann weiß ich genau, ich schalte jetzt die Kiste an oder nicht. Ich schalte jetzt das Radio an, ich nehme mir jetzt eine CD zu Gehör oder nicht. Wenn ich diese Unterscheidungsfähigkeit nicht entwickelt habe, und damit sind wir beim Thema der Grundlagenförderung im Kindergarten, in der Grundschule, dann bin ich Opfer. Dann lasse ich mich von Impulsen führen. Dann bin ich eben verführt. Dann kaufe ich mir das Zeug. Dann höre ich mir das Zeug an oder setze mich vor die Kiste, wie wir es so sagen, und benutze das Medium nicht selbstbestimmt, sondern ich bin ein fremdbestimmtes Opfer dieses Mediums. Das ist der Hauptansatz. Ich glaube, darauf zielt die gesamte Arbeit hinaus. Darauf zielt meines Wissens auch Grundlagen Schulbildung hinaus, Fähigkeiten zu entwickeln, die Kinder in die Lage versetzen, in dieser Gesellschaft selbstbewusst, kreativ und kritisch in dem Sinne des Unterscheidenkönnens zu erziehen.
Sag ich mal, ist das nötig, Frau Appelhoff? So souveräner Umgang mit Medien? Kann man doch eigentlich, oder nicht?
Kann man nicht, muss man lernen, müssen Kinder lernen, müssen Erwachsene immer wieder neu lernen, weil sich Medienlandschaft immer wieder weiterentwickelt. Wir leben ja nicht in einer statischen Welt von Medien. Sie haben gerade aufgezählt, welche unterschiedlichen Medien es mittlerweile gibt, die immer wieder neu auf den Markt hinzukommen. Und das heißt, dass man immer wieder neu lernen muss, zu verorten, welche Rolle sollen die Medien in meiner Lebenswelt spielen? Wozu benutze ich sie? Wie setze ich sie ein, um mich zu informieren, um zu bilden, um mich zu unterhalten? Wie stelle ich sicher, dass ich es eben selbstbestimmt tue? Herr Professor Kast sagte es eben, sich nicht passiv machen zu lassen über Medien, sondern aktiv zu bleiben, gezielt also auszusuchen.
Ein Beitrag
Produkte,
zur Mündigkeit, könnte
ja,
man so sagen.
Das ist ein Beitrag zur Mündigkeit, ein Beitrag zur Selbstständigkeit, ein Beitrag, kritisch reflektierter Mensch zu bleiben. Denn wenn Sie sich überlegen, welche Einflüsse heute Medien haben, Sie erfahren ja kaum noch etwas über Welt, das nicht medienvermittelt ist. Wenn Sie dann nicht in der Lage sind, auszusortieren, sind die Quellen, über die ich das erfahre, richtig? Über welche Medien tue ich das? Wie sind diese Medien in einer wirtschaftlichen Situation, in einer politischen Situation verortet? Dann bin ich fremdbestimmt und manipulierbar im Übrigen auch. Deshalb eben nochmal auch immer wieder der Hinweis zur Demokratiekompetenz. Wenn ich also selbstbestimmt bleiben will, muss ich mich mit Medien, ihren Strukturen, ihren Angeboten und eben mit den unterschiedlichen Qualitäten von medialen Produkten auseinandersetzen. Und das ist am besten möglich, wenn Kinder es von Anfang an in ihrer Familie vorgelebt erlernen. Und deshalb, der Kindergarten ist wichtig, die Stützung der Familien aber auch ganz enorm. Denn die Kinder lernen zunächst in der Familie Medien kennen, sie lernen in der Familie Medien zu nutzen. Sie leben es das Vorbild ihrer Eltern nach. Und insofern haben die Eltern eine ganz zentrale Rolle bei der Ausprägung von Medienkompetenz. Der Kindergarten, extrem wichtig, begleitend, setzt aber erst an bei dem, was die Familie an Grundlagen schafft.
Das waren wichtige politisch-demokratische Hinweise. Ulrich Heinemann wollte dazu, glaube ich, gleich was sagen.
Ja, was mich fasziniert hat, auch in der Beschäftigung mit dem Hören und dieser Tagung, war die Tatsache, dass ich bislang Medienkompetenz sehr viel stärker als Umgang mit technischem Gerät, auch als Unterscheidung von gegebenen Verwendungen gesehen habe. Und bei der Frage, was ist Hören, auf den Punkt gekommen bin, dass es ja durchaus auch natürliche Werkzeuge gibt und dass man diese natürlichen Werkzeuge schulen muss. Das mag banal klingen, Für mich war das aber in der Frage, wie müssen wir bei der Medienkompetenz vorgehen, ein ganz entscheidender Punkt, künftig auch hier noch einmal noch ein bisschen sensibler zu sein. Lassen Sie mich aber einen Aspekt auch noch mal hervorheben. Wir reden sehr viel von Selbstverantwortung, das ist vollkommen richtig. Wir wollen Selbstverantwortung schon im Kindergarten, Grundschulen und so weiter sozusagen unterstützen und stärken. Wir müssen aber auch als Erwachsene immer ein Stück weit den Schutzgedanken auch mit in die Diskussion bringen. Kinder und Jugendliche sind, selbst wenn wir sie schulen, bestimmten Dingen, bestimmten durchaus raffinierten Strategien auch ausgesetzt. Und wir als Erwachsene haben auch die Pflicht, über alle Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen hinaus ein Stück weit Schutz zu geben. Und das wäre auch ein Appell an die Medienindustrie, nicht alles zu tun, was man tun kann, vor allem im psychologischen Bereich, im Bereich, wenn man so will, psychologisch sehr raffinierter Strategien, die gegebenenfalls unsere Bemühungen zur Medienkompetenz unterlaufen. Also diese Aspekte müssen wir auch im Sinne von demokratischer Erziehung immer mit dazu nehmen.
Herr Kastel, direkt dazu, sonst frage ich. Frau Appelhoff hat eben was Wichtiges gesagt. Ein Buch eines sehr bekannten Soziologen, Niklas Luhmann, fängt genau mit diesem Satz an über Medien. Alles, was wir über die Welt wissen, wissen wir durch Medien. Das klingt skandalös, ist aber wahr, wenn wir Stimme, Buch, alles das zu Medien zählen und nicht nur die elektronischen Medien. Ulrich Heinemann, Sie sind Historiker. Die Welt ist für uns heute nur noch einen Mausklick weit entfernt. Egal, worum es sich handelt. Was bedeutet das eigentlich für unser historisches Bewusstsein? Diese Verkürzung. Früher musste man Spatenstiche ins Erdreich der Erinnerung machen. Man musste sich auf den Weg machen, buchstäblich. Und das hat Zeit gekostet. Heute ist es alles nur einen Klick weit entfernt.
Also man kann darauf mit einem Satz von Alexander Kluge antworten, der gesagt hat, der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. Ich glaube, das ist ganz wichtig oder ganz gefährlich, dass alles unter gegenwärtige Bedingungen gestellt wird. Dass sogar Vergangenheit unter gegenwärtige Bedingungen gestellt wird. Wir haben einen Retrolook in vielen sozusagen Beziehungen, aber dieser Retrolook, also etwa der Hinweis auf die 70er Jahre, man trägt wieder Mode der 70er oder Mode der 40er Jahre. Dieser Retro-Look beutet, wenn man so will, Vergangenheit aus, ohne den Eigensinn, der in den Epochen lag, etwa in den 70er Jahren, auch eine bestimmte Aufbruchstimmung mitzutransportieren. Also insoweit ist die Tatsache, ein Mausklick weit entfernt zu sein, durchaus auch eine Verarmung. Sie zeigt nicht den Eigensinn bestimmter Situationen. Und man muss auch sagen, wenn man es hinbekommt, auf eine bestimmte Stelle in einem bestimmten Musikstück immer wieder, wenn man so will, hinzugehen, ohne sich der Anstrengung zu unterziehen, das ganze Musikstück zu sehen, dann verarmt man auch in gewisser Weise. Also die Anstrengung muss da sein. Und es muss auch sozusagen dieser Retro-Look ebenfalls auch kritisch hinterfragt werden.
Ja, gerne, sofort dazu. Ja,
ich stimme Ihnen voll zu. Es ist ein Charakteristikum der Mode oder auch der gesamten Konsumwelt, dass sie sich eben solcher Vorläufer bedient, die dann eben nicht inhaltlich motiviert sind, sondern pures Dekor sind. Aber da sind wir doch, glaube ich, wieder an dem Punkt, dass wir sagen, es gibt eine gute Nachricht, wir können das entlarven oder wir können das wissen. Und dazu müssen wir eben gar nicht all diese unglaublichen technischen Geräte, die Sie aufgezählt haben, beherrschen. Wir brauchen eigentlich nur die basalen Techniken, die wir ganz am Anfang lernen, wenn wir die richtigen Leute treffen, wenn wir die richtigen Eltern oder die richtigen Lehrer haben. Und vielleicht mit Handwerkszeug ausgerüstet werden, wie es ja auf den Weg kommt. Also es ist ja nicht verloren, sondern man kann sich ja wappnen.
Pubertät ist die Zeit, wo Eltern schwierig werden, habe ich letzten Sonntag gelernt. Matthias Pannis, Kinder verlieren gerne das Musikinstrument so über die Pubertät. Ich weiß, wovon ich spreche, also was eigene Kinder angeht. Wie kann man das fördern? Ist der Musikunterricht vielleicht ein bisschen zu langweilig? Manchmal nimmt er zu wenig moderne Sachen auf. Dass das zusammenhängt, haben wir ja jetzt gehört. Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus?
Also ich glaube, in der Pubertät ist natürlich ein schwieriges Alter, aber das Miteinander musizieren, was ja auch ein Zusammenhören und Zusammengestalten erfordert, immer das Hören aufeinander mit sich bringen muss. Das musikalische Miteinander ist für dieses Lebensalter auf jeden Fall die ideale Lösung, um beim Instrument, um bei der Musik zu bleiben. Aber ich möchte noch mal auf Herrn Dr. Heinemann ganz kurz eingehen. Dieser Retro-Look ist, für, wenn er sozusagen isoliert genommen wird, sicherlich etwas Oberflächliches. Nur mit der Vorstellung beispielsweise der Bernd Alois Zimmermannschen Kugelgestalt der Zeit, der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, haben wir natürlich auch die Chance, Vergangenes in unsere heutige Zeit zu transportieren, zu verarbeiten, zu entwickeln, eine Metamorphose zu schaffen. Und das bietet uns natürlich anders als in früheren Epochen auch die Möglichkeit einer erweiterten Gestaltungsfähigkeit. Das muss man immer mit betrachten. Ne?
Herr Heinemann, gleich dazu, ja, oder? Ja,
also die Gefahr, die ich aufgezeigt habe, bietet natürlich immer auch Chancen. Aber sie bietet eben dann Chancen, wenn man kritisch reflektiert und den Eigensinn der jeweiligen transportierten Vergangenheiten mit reflektiert.
Professor Kass, lassen Sie mich vielleicht einfach mal versuchen zu ärgern. Ist die sehr sympathische Förderung der Sinneskompetenz hören nicht in gewisser Hinsicht, ich bleibe mal in dem Wortfeld, eine etwas einäugige Veranstaltung? Also macht man da nicht, dass man einfach die Sinnespyramide ein bisschen auf den Kopf stellt und sagt, so, wir hören jetzt einmal ein bisschen besser zu und machen die Ohren auf und alles wird besser?
Das wäre sicher ein grundlegendes Missverständnis des gesamten Anliegens. Es geht ja gerade nicht darum, Hierarchien aufzubauen oder vorhandene Hierarchien umzukehren. Wir haben im Moment eine ganz verbreitete Hierarchie, Dominanz des Auges, das müssen wir so zugestehen. Wir sind aus einer westeuropäischen, physiologisch orientierten, phänomenologisch orientierten Sichtweise auf das Auge fixiert. Das entspricht überhaupt nicht unserer realen Weltwahrnehmung. Wir sind viel mehr akustisch orientiert als optisch orientiert. Das wissen nur die meisten nicht. Also jeder, der durch die Straßen fährt, geht, erst recht, wenn er zum Beispiel ein Fahrrad benutzt, weiß, wenn er die Ohren nicht hätte, das ist schon eine gefährliche Sache. Kurzum, nein, es geht überhaupt nicht darum, hier einäugig oder auch blindäugig das Hören auf den Thron zu setzen. Deswegen habe ich mich auch zu Lebzeiten von Behrendt mit ihm auch gerne gestritten. Ich bin strikt dagegen, das Ohr zu mystifizieren. Ich bin überhaupt dagegen, Sinne zu mystifizieren. Ich bin viel mehr dafür, auch was Herr Sand gerade gesagt hat, zurück auf die eigenen Instrumente und erkennen, das sind unsere Handwerkszeuge, meine Güte nochmal. Und die können so viel, die können uns vor sehr viel retten. Es geht nur darum, frühzeitig genug klarzumachen, was die alles können. Das sind nämlich wir. Das sind unsere Menschenöffnungen, wenn man es mal ganz banal sagt, das sind die Öffnungen unseres Körpers eigentlich. Das Auge, das Ohr, der Mund, die Tastorgane, damit wirken wir nach draußen und das draußen wirkt hinein. Das heißt, wir nehmen Kontakt mit der Welt auf, die Welt Kontakt mit uns. Welches Organ jetzt die Welt in uns hineinlässt oder die Seele heraus, da gibt es ja die schönsten Sätze und Theorien. Kant hat sich ja an diesem Spiel auch beteiligt. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um die Hierarchie. Es geht nicht darum zu sagen, das Ohr ist das oder so, sondern wir haben Ohren, wir haben Augen und jetzt lass uns die mal richtig nutzen und vor allen Dingen lass uns die mal kreativ nutzen. Sie können nämlich ziemlich viel und es wäre falsch, in der Öffentlichkeit dieses Projekt oder die Anstrengung der Landesanstalt oder auch die Anstrengung des Westdeutschen Rundfunks, der Initiative Hören, als Versuch zu bewerten, sozusagen eine Reintronisierung des Ohres. Das ist absoluter Quatsch. Wir müssen nur aus der Unterordnung des Gehörs heraus, denn die ist Fakt. Das lässt sich ganz beispielhaft und ganz simpel daran erklären. Und dieses Beispiel würde ich hier wirklich gerne mal reinbringen, denn es geht ja auch um die Frage, überschätzt, unterschätzt. Ich habe das an vielen Stellen schon erläutert und ich sage ganz kurz, wenn Sie heute einen Kühlschrank kaufen und dieser Kühlschrank Frequenzen abstrahlt, die deutlich oberhalb der Nervtötergrenze liegen, dann haben Sie unglaubliche Probleme, die Firma anzurufen und sagen, hol das Teil wieder ab, das ist defekt. Sie müssen nämlich beweisen, dass nicht Sie einen Schaden haben, sondern das Gerät. Es ist mir so ergangen. Wenn das gleiche Gerät, Kühlschrank, unten links in der Ecke einen 3 cm großen Kratzer hat, den Sie noch nicht mal von vorne sehen können, zu dem Sie sozusagen auf dem Boden kriechen müssten, brauchen Sie nur den Hörer abzunehmen. Schon ist der Austausch da, weil das Gerät hat einen Schaden. So, Jetzt erklären Sie mir mal, warum die Gewährleistungsrichtlinie der deutschen Industrie diesen Kratzer höher bewertet als eine nachts durch die Türen 360 Grad rundum abstrahlende Wirkung eines Schalls, die, von der wir wissen, dass sie auch gesundheitliche Effekte haben kann. Das ist nirgendwo in der Gewährleistung in gleicher Weise beinhaltet wie dieser völlig überflüssige, aber auch ignorierbare Kratzer, der aber die Chance geben würde, das Gerät komplett auszutauschen. Mir so passiert.
Wir sprechen in diesem kulturpolitischen Forum auf WDR 3 über die Bedeutung des Hörens unter der Frage überschätzt, unterschätzt. Professor Karl Kahrs war das gerade vom Vorstand der Initiative Hören, Programmchef WDR 3. Neben ihm sitzt Christoph Schäfer, den es, glaube ich, drängt, von der Stiftung Lesen zu sagen. Sie haben eben genickt, Sie stimmen dem voll zu, was Herr Kahrs gesagt hat. Sie sind immerhin von der Stiftung Lesen, oder?
Also eine Antwort ist ja auch allein schon die Ausrichtung und die Zusammensetzung dieser Initiative, indem sich eine Stiftung Lesen darin beteiligt. Und das Lesen ist eben doch ein sehr stark mit dem Sehen verbundene Kulturtechnik. Zeigt sich ja schon, dass hier ein Netzwerk geschaffen werden soll, das eben keine neuen Hierarchien, sondern einfach neue Allianzen aufbauen möchte. Wir stehen einfach vor der großen Herausforderung, unsere Kinder fit für ihre Umwelt zu machen. Wir müssen sehen, dass sehr viele Kinder schon im Vorschulalter Sprachentwicklungsverzögerungen besitzen. Wir haben Vorlesestudien, die zeigen, dass 42% aller Eltern in Deutschland ihren Kindern gar nicht oder nur sehr selten vorlesen. Und das sind Dinge, beim Vorlesen greifen ja beide Kulturtechniken, das Hören und das Lesen, ganz eng ineinander. Und wir freuen uns sehr, dass diese doch sehr zukunftsträchtige Gruppe sich eben mit dieser Initiative auch gefunden hat. Vielleicht ein kleines Beispiel, wie das auch im Abendland durchaus auch mal ganz anders war. In den Bekenntnissen von Augustinus im Anfang des 5. Jahrhunderts schildert er, wie er völlig überrascht war, dass eine Person beim Lesen nicht laut vor sich hingemurmelt hat, sondern eben stumm gelesen hat. Das war Ambrosius von Mailand, ein Bischof, der sehr gebildet und sehr intellektuell war, bei dem eben tatsächlich dieses Mitlesen mit den Lippen nicht mehr nötig war. Der konnte schon so schnell und fix lesen, dass er eben als stummer Leser eben auch ein deutlich schnelleres Lesetempo hatte. Ab da gingen zwei Dinge auseinander, die wir jetzt vielleicht behutsam, weil wir einfach eine große Chance drin sehen, wieder zusammenführen wollen.
Professor Kahrs, auf welchen Ebenen, um diesen Gedanken weiterzuspinnen, ist das möglich? Welche Instrumente dafür gibt es bereits und welche würden Sie als entwicklungsfähig, entwicklungsförderbar oder überhaupt entwickelbar halten? Stichwort Qualitätssiegel, Stichwort Botschafter, Stichwort Multiplikatoren, Stichwort wie kümmere ich mich drum und bin ich nachher alleingelassen, habe eine tolle CD im Regal stehen.
Ich denke, dass die Ansätze, die hier auch artikuliert worden sind, erstens starke Vernetzung, zweitens Partnerschaft, drittens Nutzung der je eigenen Vertriebswege, sage ich mal. Wenn man alleine diese nimmt, also alleine mal schaut, welche Institutionen hier auf diesem Podium jetzt zusammensitzen, um dieses Thema zu debattieren, um ein gemeinsames Projekt vorzustellen, das ist eine Kraft, die vorher nicht da war. Ähnliches haben wir mit WDR3 im Land mit den Kulturpartnerschaften versucht zu starten. Das wird sich auch so intensivieren. Immer dann, wenn sich Menschen und Bereiche, das ist das Gleiche, zusammenschließen, können sie gemeinsam mehr erreichen als alleine. Das ist ein ganz simples Gesetz. Der Westdeutsche Rundfunk hat ein hohes Interesse daran, Qualitätsbewusstsein zu fördern, denn er liefert Qualität. Wenn wir keine Hörerinnen und Hörer haben, die dieses kotieren können, dann haben wir irgendwann Pech gehabt. Das heißt, wir haben ein ganz großes Interesse daran, möglichst früh dafür zu sorgen, die Ohren zu öffnen, die Augen zu öffnen, Medienkompetenz zu entwickeln, Sinneskompetenz zu entwickeln. Dafür gibt es aus meiner Sicht ganz viele Möglichkeiten, natürlich auch im Programm, das machen alle Programme. Der WDR ist einer der stärksten Kinderfunkproduzenten in WDR 5. Lilliputz wird täglich um 14 Uhr gesendet. Da gibt es die gesamte Palette aller Themen und WDR 3 ist in der Musikvermittlung außerordentlich aktiv, gerade jetzt mit der neuen Struktur. Es wird eine eigene Sendung geben am Samstag, die Variationen heißt, die sich nichts anderes zum Ziel nimmt als die Thematisierung, wie vermitteln wir Musik, auch an Kinder, aber auch an Erwachsene, die wollen auch was Neues wissen. Und jeder in seinem Feld, die Stiftung Lesen, hat ein großartiges Netzwerk der Kommunikation auch hinein in die Schulen. Der Verband der Musikschulen hat ein Netzwerk, das Ministerium, selbstverständlich Landesanstalt. die und der Börsenverein mit den Verlagen dahinter, wenn diese starken Partner im Verbund der Initiative Hören, im Verbund mit den Projekten gemeinsam sagen, go, dann geht das. Ich mache mir keine Sorgen, dass ein Qualitätssiegel, so wie es jetzt angedacht ist und vor der Umsetzung steht, sehr schnell den Käuferinnen und Käufern, aber auch den Hörerinnen und Hörern und den Kindern im Internet und real sozusagen auf dem Produkt selbst Orientierungsmöglichkeiten geben wird, die bislang nicht da sind. Und wenn wir darüber erreichen, Unterscheidung zu ermöglichen, sind wir wieder bei der Ursprungsfrage, wie erziehen wir, wie vermitteln wir Medienkompetenz durch Unterscheidungsfähigkeit? Und darauf läuft alles hinaus. Qualitätsbewusstsein ist Unterscheidungsbewusstsein. Und das ist zum Beispiel für uns als WDR 3, als Kulturradio, ein Hauptanliegen, Unterscheidung möglich zu machen im Kulturbereich. Dafür gibt es Kritiken, dafür gibt es Rezensionen, dafür gibt es kompetente Moderatoren, die erklären, warum wir dieses Musikstück senden und nicht jedes, warum wir diese Produktion so aufwendig machen und nicht mal eben kurz runterholzen. Das ist immer Unterscheidung. Das heißt immer, wie beim Musizieren, die nächste Stufe ist die bessere. Das heißt, ich gehe weiter, weil ich etwas Neues gelernt habe und ich kann irgendwann selber merken, ja, das ist besser als vorher.
Herr Pandis, da sind Sie doch ganz nah beieinander. Es geht um so etwas Schönes, Altmodisches wie ästhetische Schulung, Stilempfinden, Geschmacksempfinden.
Das ist völlig richtig. Und wenn da, sagen wir mal, die menschlichen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen, die ästhetischen Kompetenzen weiterentwickelt werden, dann werden wir sicherlich auch in der Folge mit den PISA-Ergebnissen anders dastehen. PISA-Ergebnisse sind letztendlich nur deswegen so schlecht, weil wir lange Zeit eben die Bildung unserer Sinneskompetenzen vernachlässigt haben, denke ich schon. Und das ist auch etwas, wo ich bei Herrn Kahrs nochmal anknüpfen möchte und Herrn Dr. Heinemann auch nochmal ansprechen möchte. Wenn das Lehrerausbildungsgesetz geändert wird, dann könnte man vielleicht einer früheren Einsicht der Landesregierung folgen, im Grundschulsektor die Bindung an die Hauptfächer Mathematik und Sprache zugunsten eines Korridores beispielsweise für Musik, wie es schon einige Jahre erfolgreich der Fall war, wieder auflösen und damit in dem Grundschulbereich den fachfremden Musikunterricht zugunsten eines fachkompetenten Musikunterrichtes ersetzen, mittelfristig. Das bedeutet nicht, dass man nicht Fortbildungsanstrengungen jetzt sehr schnell machen muss, aber ich glaube, diese Korridoröffnung für den Musikbereich, für die Grundschule, die ist etwas Notwendiges, was man jetzt noch schnell überlegen sollte.
Herr Heinemann nickt so, als würde Herr Pannes Ihnen damit schon länger in den Ohren liegen, oder?
Nein, ich nicke, weil wir das durchaus beachtet haben. Wir kommen aber überhaupt nicht umhin, gerade in der Grundschule die Mathematik sozusagen, aber für das frühe Lernen, nicht die Mathematik Gleichungen zweiten Grades für Grundschullehrerinnen, sondern Mathematik für das frühe Lernen. Also die Welt der Zahl, die Welt der Mathematik den Kindern aufzuschließen, das als eine Grundvoraussetzung für Grundschullehrerinnen und Lehrern zu haben. Das Zweite, wir kommen überhaupt nicht umhin, Sprache als Grundvoraussetzung zu haben. Wir hätten damit zwei Pflichtlernbereiche in dem neuen Modell und dann haben wir einen dritten Lernbereich, der kann entweder Sachunterricht sein, also sozusagen die Erschließung der materiellen Welt, also die Erschließung der Naturwissenschaften einerseits, die Erschließung aber auch von Gesellschaft, aber der kann, und insofern sehe ich große Chancen auch im Zusammenhang mit jedem Kind sein Instrument. Der kann natürlich auch ein Lernbereich musisch-ästhetische Erziehung sein, den ich für ganz wichtig halte. Sie haben das gerade angesprochen, Herr Pandes. Ich glaube auch, dass musisch-ästhetische Erziehung sehr hilft, auch bei kognitiven Fähigkeiten. Dass hier Kreativität entwickelt wird, die überspringt auch dann auf sozusagen die Kognition und dass nur beides zusammen auch dann eine ganze Persönlichkeit macht und Schulen sollen ja ganze Persönlichkeiten ausbilden.
Lothar Sand, wenn Sie das so hören, empfinden Sie das eigentlich als Konkurrenz oder würden Sie sagen, das ist eine prima Sache oder ich kann bald die Arbeit einstellen, wenn die weiter so machen? Das Urli ist mit. Erklären Sie doch mal ganz kurz, was Sie da machen, was vielleicht ähnlich ist oder anders ist, weil ich mich frage, ob in Zukunft vielleicht ähnliche Initiativen auf den Markt kommen, vielleicht von der Privatwirtschaft oder anderen, was ja durchaus legitim ist, wo sich dann aber die Frage dann wieder stellt, ja, welchem Qualitätssiegel soll ich jetzt glauben? Dann gibt es eine Hörspielwerkstatt von, weiß ich nicht, katholischen Medienakademie im Rheinland und dann gibt es eine Hörspielwerkstatt von Auditorix. Also dass sich das dann irgendwann mal vervielfacht. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Also um das kurz vorweg zu sagen, Sie haben natürlich vollkommen recht mit Ihrer Beobachtung, dass das, was wir Leseförderung nennen, auch als so etwas wie ein Markt begriffen werden kann. Es gibt natürlich unzählige regionale, kommunale, lokale Leseförderungsaktivitäten, die aller Ehren wert sind und die in ihrem Aktionskreis natürlich wunderbare Dinge tun, in dem Maßstab, in dem sie das wollen und erreichen können. Daneben gibt es dann eben in einem anderen Maßstab, und dazu gehören dann vielleicht der Börsenverein und die Stiftung Lesen, die beide bundesweit ausgerichtet sind, die Stiftung Lesen sogar europaweit vernetzt. Also das sind dann andere Ansprüche, aber auch andere Partnerschaften, und daran müssen wir uns dann auch messen lassen. Das ist insofern weniger als Konkurrenz, sondern Allianz ist ja hier das Stichwort. So nutzen wir das auch. Also der Börsenverein gehört ein bisschen zu den Gründungsvätern der Stiftung Lesen, weil wir sagen, das ist die nationale Agentur, in der diese Aktivitäten sinnvoll gebündelt sind. Und entsprechend ist ja die Unterstützung, die angefangen vom Bundespräsidenten bis hin zu vielen auch in der Wirtschaft der Leseförderung dort zuteil wird. Was unsere Arbeit betrifft, ist, wir sagen, es ist legitim, wenn die davon leben, dass Bücher und Hörbücher verkauft werden, auch dafür sorgen, dass zum einen das Bewusstsein für diese Produkte wachgehalten wird, Qualitäten definiert werden und wir ganz banal auch ein bisschen daran mitarbeiten, dass es sich jungen Menschen erschließt. Also worin liegt der Reiz? Da muss man vielleicht das zusammenführen, was Herr Schäfer und Herr Dr. Heinemann gesagt haben. Es gibt gute, stichhaltige, ganz harte Argumente für Lese- und Hörförderung. Man könnte sagen, spätestens seit PISA wissen wir, wenn nichts passiert, dann sieht es finster aus. Aber, was Herr Dr. Heinemann zuletzt gesagt hat, kognitive Fähigkeiten dürfen ja auch was mit Spaß zu tun haben. Und das ist, glaube ich, die Kombination, die, und das ist das Ergebnis unserer Arbeit, funktioniert. Ohr liest mit ist ein zunächst Experiment gewesen, bei dem wir vor 4 Jahren gesagt haben, wir laden Kinder und Jugendliche ein, aus Texten, die sie gelesen oder geschrieben haben, selber Hörspiele zu produzieren. Das kann sehr einfach und handgestrickt sein, das kann aber auch dem ja oft sehr ausgeprägten Qualitätsanspruch von Jugendlichen entsprechend mit Schneidesoftware aus dem Internet und digitalen Aufnahmegeräten funktionieren. Und die Ergebnisse sind faszinierend. Natürlich bedarf es einer gewissen auch didaktischen Arbeit. Man muss viel auch mit Lehrern darüber sprechen, wie kann ich das eigentlich in der Schule machen. Wir hatten letztes Jahr so ein Pilotprojekt mit einer Box, die ein digitales Aufnahmegerät enthalten hat. Das ist natürlich sehr segensreich, wenn man das in einem kleinen Rahmen anbieten kann, weil man da natürlich Schulen auch merklich voranbringt. Denn wir haben ja heute schon gehört, so optimal ist es dann eben doch nie überall bestellt. Aber letztlich bleibt die Erkenntnis, wenn jemand wirklich begeistert ist von Texten oder jemand begeistert ist von einem Medium und das kann das Hören leisten, dann kommt er auch zu guten Produkten. Und das ist das, was uns an diesem Projekt jetzt seit Jahren begeistert. Und das wird weiter fortgeführt. Und ich will an der Stelle nochmal erneuern die Einladung oder den Wunsch auch an die Initiative Hören, dass wir uns da vielleicht in Zukunft noch etwas intensiver austauschen, weil wir, glaube ich, beide an einer gleich sinnvollen Sache an unterschiedlichen Teilen arbeiten.
Frau Appelhoff, der Medienatlas NRW ist jetzt um einen Baustein erweitert oder ist das jetzt ein neues Basismodul, was Sie quasi mit aufnehmen? Oder ist das jetzt erstmal in der Testphase? Wie geht's weiter?
Nein, das Produkt ist nicht mehr in der Testphase. Es ist entsprechend getestet worden. Es ist jetzt so, dass wir für den Herbst eine große Versandaktion planen. Herr Heinemann hat es eben erwähnt. Die Initiative Hören, die LFM und das Ministerium werden Sorge dafür tragen, dass dieses Produkt in allen Grundschulen zu verwenden ist. Wir werden aber darüber hinaus die verschiedensten Verteiler, die wir haben, die Adressaten, das sind die Musikschulen beispielsweise, denen wir dieses Produkt auch zur Verfügung stellen werden, aber auch andere Vereine, die beispielsweise im Bereich des Ganztages Hörfunkprojekte machen möchten mit Kindern, werden die Möglichkeit erhalten, dieses Materialpaket, die Hörspielwerkstatt zu erhalten.
Praktische Frage. Ich mache eine Radiowerkstatt, sagen wir mal, in der katholischen jungen Gemeinde irgendwo im Süden von Nordrhein-Westfalen. Kann ich bei Ihnen Projektmittel beantragen?
Also Projektmittel ohne weiteres nicht. Das, was aber zu machen wäre, wäre, dass diese Radiowerkstatt in Ostwestfalen, wo auch immer, ist auch egal, sich eine Schule sucht, eine Grundschule, eine weiterführende Schule, wie auch immer, und sagt, wir möchten gerne ein entsprechendes Radioprojekt durchführen. Im Rahmen eines solchen Projektes möchten wir ein Hörspiel produzieren. Und dann kann man über entsprechende Bürgerfunkmittel, die für uns, bei uns zur Verfügung stehen, auch Förderung dafür beantragen. Das wird dann entsprechend geprüft. Wichtig ist, dass es in diesem Konzept so ist, dass der jeweils lokale Hörfunkveranstalter Partner ist. Das heißt, dass er im Prinzip das Projekt mitbegleitet. Für uns aber sehr spannend, weil das auch die Perspektive für die jeweiligen kleinen und großen Produzenten ist, dass das Produkt dann auch ausgestrahlt wird im lokalen Radio. Für solche Projekte sind Mittel bei der Landesanstalt für Medien zu beantragen.
Herr Pannes dazu, nein. Christoph Schäfer, wie sehen Sie insgesamt die Entwicklung? Ist das jetzt eine Entwicklung hin zu noch mehr CDs, noch mehr Hörbücher, oder wie ist der Rückfluss quasi aufs Lesen? Wie beurteilen Sie das nach dem, was Sie bisher gehört haben, oder fürchten Sie, dass da jemand anfängt durchzustarten und Sie gucken nachher ins Leere?
Also eine zentrale Strategie der Stiftung Lesen ist seit einigen Jahren die Leseförderung im Medienverbund. Diese Strategie hat sich bewährt, weil einfach die elektronischen Medien genutzt werden können in sehr vielfältiger Hinsicht, um einerseits eben überhaupt über Bücher zu informieren. Ich meine, das Literarische Quartett hat es ja im Medium Fernsehen vorgeführt. Elke Heidenreich hat das fortgeführt. Und zum anderen kann man eben, und natürlich sehr viele Literatursendungen auch im Radio sind da natürlich auch zu nennen, was hier jetzt im Unterricht eben sich bewährt hat, das sind eben solche crossmedialen Projektformen, in denen man halt sagt, man setzt eine Jugendbuchautorin oder einen Jugendbuchautor an, einen Geschichtenanfang zu schreiben, und dann können die Kinder loslegen. Dann können die Hörbücher produzieren, dann können die aber auch texten, dann können die eine Homepage erstellen. Und genau das weckt und fördert die vielfältigsten Kompetenzen. Der gute Texter arbeitet mit visuell stärker begabten Kindern zusammen. Wir machen sogar einen Geschichtenerfinder-Bastelwettbewerb in der Grundschule. Da kommt wirklich noch dieses ganz klassische Basteln einerseits zu Ehren, wird aber in völlig neue Formen jetzt natürlich auch dank der neuen Computermöglichkeiten, also da kommen ganze 100 Wasserbibeln, werden da an Bucheinsendungen dann produziert, und es ist faszinierend zu sehen, wie einfach dieses Miteinander der Medien in den Schulen zumindest schon in Projektform, in Einzelprojektform eben zu realisieren ist. Wir wollen halt aus diesen strahlenden Sonntagen, aus denen wollen wir eigentlich irgendwann mal auch Schulalltag machen.
Ulrich Heinemann, bitteschön.
Wir haben einen Partner noch gar nicht erwähnt, der aber auch sehr aktiv ist. Das sind die Stadtbibliotheken. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine Bildungspartnerschaft Bibliothek und Schule. Das heißt also auch die Stadtbibliotheken, die ja auch eigene Aktionen machen für ihren Raum, für ihren lokalen Raum, sind wichtige Partner, um das Hören, das Lesen weiter zu befördern. Vielleicht noch ganz kurz, Frau Abloff sprach eben die Versendung an die Grundschulen an. Wir haben eine Medienberatung in Nordrhein-Westfalen.
Wo sitzt die?
Die sitzt in Düsseldorf, die sitzt in Düsseldorf und in Münster. Wir müssen ja immer in NRW die Westfalen und die Rheinländer auch in einem angemessenen Verhältnis berücksichtigen. Das sage ich jetzt mal als Westfale hier im Rheinland. Diese Medienberatung NRW hat aber in allen 54 Städten und Kreisen des Landes jeweils ihre Partner in den Kompetenzteams. Früher hieß das E-Teams, jetzt ist es etwas weiter geworden und heißt Kompetenzteams. Und diese Kompetenzteams sind für die Fortbildung und für die Medienberatung und für die Fortbildungsplanung zuständig. Das heißt also, wir werden, wenn wir diese Versendungsaktion machen, das natürlich auch begleiten, indem wir mit den Kollegen dort reden und sie besonders auf diese CD aufmerksam machen und dann auch besonders auf, wenn man so will, die Fragen, die dann kommen, aufmerksam machen.
in einer Schlussrunde gefragt, zunächst an Professor Kaas, was sind die nächsten Aktivitäten? Das ist jetzt die erste öffentliche Präsentation der Hörspielwerkstatt Auditorix gewesen, die von vielen begrüßt worden ist. Sie muss sich etablieren. Wie werden Sie das begleiten? Werden Sie es verfolgen? Werden Sie es optimieren? Wie werden Sie es handhaben? Wie geht es weiter?
Zunächst hoffen wir darauf, dass es schon so, wie es ist, ganz gut ist, bevor wir an die Optimierung gehen. Ich denke mal, das Projekt hat lange genug gegoren und hat sehr viele Partner und Freunde und Mitarbeiter gehabt. Das ist eine wunderbare Sache vom Ergebnis her. Die nächsten Schritte sind ganz einfach formuliert. Es ist ein zusätzliches Angebot in Vorbereitung der Landesanstalt für Medien. Für Eltern unter dem Titel Initiative Eltern und Medien werden Elternabende angeboten werden, als Grundlagenförderung, Einführung in dieses Themenspektrum hören. Das hat es bislang nicht gegeben. Es gibt Elternabende zum Thema Computer und Handy. Das wird nun einer sein zum Thema Hören. Ich halte das für einen großen Schritt. Es wird von 2009 an zunächst mal 50 Abende in ganz Nordrhein-Westfalen geben. Man kann sich dafür bewerben bei der Landesanstalt für Medien. Und wir gehen mal davon aus, dass das auch schon dazu beitragen wird, dass das Thema in die Schulen gerät, in die Radiowerkstätten und was immer an Gruppen dafür die Ohren auf hat. Auditorix, so wie die Angebotslage, die Reaktion auf die erste Publikation aussieht, wird sehr schnell in seiner ersten Auflage vergriffen sein. Das spekuliere ich jetzt schon mal. Dann wird man sich fragen müssen, gibt es ein paar Bugs, die man beheben muss? Dann wird man weitergehen. Und das Ziel für 2009, für alle die hier in dieser Runde sitzen, ist es, dann auch im kommenden Jahr den Start des Hörbuchsiegels in Realita erleben zu können. Weitere Verbindungen sind in Vorbereitung, dass man dort vernetzt, wo man bereits zusammensteht, zum Beispiel beim Wettbewerb des Börsenvereins, das bietet sich wirklich an. Immer dann, wenn man erkennt, Mensch, ihr macht ja ganz Ähnliches, wäre es Unsinn, es nicht gemeinsam zu tun.
Sagt Professor Karl Kaas vom Vorstand der Initiative Hören und Programmchef von WDR 3 anlässlich einer Diskussion über die Bedeutung der Sinneskompetenz Hören, überschätzt, unterschätzt. In der Düsseldorfer Robert-Schumann-Hochschule Gäste darüber zu diskutieren waren Mechthild Appelhoff, Leiterin bei der Landesanstalt für Medien in Düsseldorf, Dr. Ulrich Heinemann vom Schulministerium in Düsseldorf, Matthias Pannes vom Verband der Musikschulen und Christoph Schäfer vom der Stiftung Lesen und Lothar Sand vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Durch die Sendung führte Michael Kühler.